Wir haben die Neigung dazu, dass wir vielleicht Diskurse auf Social Media überschätzen.
Willkommen beim Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Die SP-Nationalrätin und Verlegerin Min Li Mauti spricht über die Zukunft der Medien, Diskussionskultur und politisches Lagerdenken. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth und Co. Privatbankiers und Valitas.
Min Li Mauti, Sie haben vor einiger Zeit eine Blattkritik unserer Zeitschrift gemacht und da haben Sie gesagt, ein linkes Pendant zum Schweizer Monat zu verlegen, würde Ihnen durchaus Freude machen. Wie würde denn ein solches Pendant aussehen?
Also was ich natürlich etwas Schönes finde, ist das Magazinformat. Ich glaube, das gibt sehr viel Möglichkeiten, auch gestalterische Möglichkeiten. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, in die Tiefe zu gehen. Es ist auch attraktiv, denke ich, als Produkt. Das Problem ist vielleicht, vermutlich sind diese gedruckten Werke nicht mehr so zukunftsträchtig, leider. Ich bedauere das. Also da bin ich nicht sicher, ob das wirklich noch eine Zukunft hat. Aber ich bedauere das, weil ich finde es eigentlich eine schöne Form von Journalismus.
Aber eigentlich verlegen Sie ja schon ein Pendant zum Schweizer Monat auf linker Seite, das PS.
Natürlich, aber das PS ist erstens eine Zeitung, zweitens ist es lokalpolitisch orientiert, also das Thema ist Zürich, Zürcher Politik, Zürcher Kultur und es ist weniger eine Zeitung, die sich mit großen politischen oder philosophischen Fragen auseinandersetzt. Das haben wir auch immer wieder, aber das ist nicht der Schwerpunkt.
Sie haben damals auch geschrieben, es sollte den Leserinnen und Lesern nicht zu gemütlich werden auf der Couch und in der eigenen Weltanschauung. Tun Sie das im PS auch, dass Sie Ihre Leser ein bisschen herausfordern?
Ja und nein. Also natürlich haben wir, es gibt eine gewisse Haltung, die die Autorinnen und die Autoren des PS auszeichnet und die ist nun mal immer quasi im rot-grünen Spektrum und da gibt es nicht diese 1000 Fälle, wo man jetzt quasi gegen die Meinung der Leserinnen und Leser anschreibt, aber es gab diese Fälle immer wieder. Wir veröffentlichen auch immer wieder Artikel von Leuten aus einem anderen politischen Spektrum, auch durchaus Dinge, die vielleicht, wo wir wissen, dass es unsere Leserinnen und Leser aufregen wird.
Zum Beispiel?
Also Hartmut Attenhofer hat für uns regelmäßig geschrieben. Irgendwann hatten wir eine Auseinandersetzung, weil ich fand, es braucht nicht drei Repliken zum gleichen Thema. Aber das ist so ein Beispiel. Es gibt, ich denke, es gibt immer wieder Beispiele auch. Mein Vorgänger Conny Löpf ist auch einer, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält, auch wenn sie zum Beispiel gegen die Parteimeinung der SP ist und so weiter. Es gab immer wieder Beispiele. Wir haben auch schon Inserate veröffentlicht der SVP und so weiter. Das ist auch nicht immer gut angekommen.
Das PS ist einer der letzten Überlebenden eigentlich der traditionellen Parteipresse in der Schweiz. Welche Daseinsberechtigung hat denn eine solche Zeitung heute noch?
Also das PS ist ja kein Parteiblatt. Wir finanzieren uns durch Abonnemente und Inserate. Also wir haben kein Geld von irgendeiner Partei. Sie ist aus dieser Tradition entstanden, aus dem quasi dem sozialdemokratischen Volksrecht, das ist so die dritte Reinkarnation davon. Aber wir haben eigentlich keine institutionelle Anbindung an die SP. Wir erhalten auch kein Geld von ihr. Und das ist manchmal etwas schwierig, weil viele Leute glauben, es sei eine Parteizeitung. Und wir das eigentlich nicht sind. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die weltanschauliche Presse wahrscheinlich robuster ist als die Forumspresse. Wenn wir jetzt diese Evolution der Medien anschauen, da gab es irgendwann die Konsolidierung, als all diese Parteizeiten, die katholische und die sozialdemokratische und so weiter, alle eingegangen sind, dann gab es jetzt diese großen Forumsblätter. Das ist hat vor allem auch mit dem Werbemarkt zu tun. Und jetzt, wo dieser Werbemarkt sowieso wegbricht, glaube ich, dass die Leute, die quasi eine Zeitung, ein Magazin etc. abonnieren, dies aus Überzeugung tun. Mhm. Und nicht einfach, weil sie quasi noch das TV-Programm und so lesen wollen. Und wenn sie das mit Überzeugung tun wollen, dann hat das manchmal auch etwas mit Haltungen zu tun. Und darum glaube ich, dass eigentlich diese Presse, die quasi eine gewisse Haltung hat, wahrscheinlich etwas robuster ist, weil die Leute eine größere Bindung haben dazu.
Eigentlich gibt es fast wieder einen Trend in die andere Richtung.
Also eigentlich haben ja alle Mühe. Wenn wir ehrlich sind, gibt es keine Medien, die nicht Probleme haben in der Finanzierung. Und das hat vor allem damit zu tun, dass der Werbemarkt nicht mehr funktioniert und dass quasi es gab früher nie eine Zeit, in der quasi die Medien nur durch Abonnemente finanziert wurden. Und wir haben gleichzeitig verändernde Konsumgewohnheiten. Die Leute haben nicht einfach nur noch Abonnemente, sie konsumieren Medien total anders, vielleicht auch gar nicht. Die Zahl der Leute, die gar keine Nachrichten mehr lesen, die steigt. Und darum haben eigentlich alle Probleme. Vielleicht gibt es ein bisschen eine Renaissance der quasi politischen Presse, weil das auch etwas Billiges ist. Also eine Meinungsbeitrag ist billiger als eine große Reportage. Das heißt, es ist einfacher machbar und es gibt ein Publikum dafür. Und es gibt gleichzeitig auch relativ viel Medien, die mittlerweile in den USA sieht man das sehr klar, die quasi deren Besitzer diese Medien aus politischen Gründen eigentlich aufrechterhalten.
Wie können denn unabhängige private Medien in Zukunft noch überleben?
Also ich glaube, es wird nicht gehen ohne Medienförderung. Wir haben diese Förderung jetzt schon. Also bei den gedruckten Blättern gibt es die indirekte Presseförderung. Das ist dann die Frage, wie zeitgemäß das ist, wenn niemand mehr drucken kann oder niemand mehr drucken wird. Ich glaube, das ist eines der Elemente, bei denen ich glaube, wenn man Journalismus erhalten will, wird man das machen müssen. Das andere ist, und das ist das viel Schwierigere, ist zu versuchen, jene Generationen, die keine Beziehung mehr haben oder nur noch eine geringe Beziehung zu Medien und zu Journalismus wieder heran an diese Produkte zu führen. Das ist viel schwieriger.
Mhm. Vor 3 Jahren wurde das Mediengesetz vom Volk abgelehnt und trotzdem kommt jetzt immer wieder die Forderung, jetzt auch von Ihnen, die Medienförderung auszubauen. Ist das nicht ein bisschen eine Missachtung des Volkswillens?
Ja, es ist immer ein bisschen eine Frage der Interpretation des Resultats. Und ich habe das Nein so verstanden, dass man nicht will, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass dies die großen gewinnorientierten Verlage, die auch gute Gewinne machen, staatliche Gelder erhalten. Also es war quasi eine fast klassenkämpferische Nein-Kampagne, die sagte, also wir müssen jetzt da nicht die Yachten von Supino und Co. Subventionieren, und das kann ich gut nachvollziehen. Also, dass man in der Medienförderung gewisse Grundsätze festlegt, das finde ich richtig, dass man vielleicht auch diejenigen nicht subventioniert, die das nicht nötig haben finanziell, das finde ich auch richtig. Ich glaube, da müsste man ansetzen. Aber und vor allem muss es darum gehen, Journalismus zu fördern und nicht quasi Medienhäuser oder Verlagsetagen.
Mhm. Aber es geht doch um eine Grundsatzfrage. Sollen private Medien eigentlich in staatlicher Abhängigkeit sein? Und ich denke, das ist durchaus problematisch, wenn man das so betrachtet.
Ja, aber das sind sie ja jetzt schon. Also es gibt quasi diese Medienförderung, gibt es schon. Es gibt eine indirekte Presseförderung, es gibt eine direkte Presseförderung für Radio und TV. Und die einzigen, die nichts bekommen, sind die Online-Medien. Und das gibt eigentlich keinen Grund, außer dass sie einen Kanal bedienen, der in der damaligen Förderung noch nicht angedacht wurde, weil es das Internet damals noch nicht gab. Aber es ist nicht so, dass die Medien heute nicht gefördert werden. Es werden alle gefördert, außer die Online-Medien und die Gratis-Medien. Und wenn man Journalismus erhalten will und man sieht, er kann sich am Markt nicht finanzieren, und das ist ziemlich offensichtlich, dann muss es quasi eine andere Hilfe geben und man muss es so bauen, dass die Unabhängigkeit möglichst erhalten bleibt.
Mhm. Aber das finde ich jetzt, da macht man sich schon ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, die können halt nicht überleben ohne staatliche Förderung. Also einerseits gibt es genug Medien, die heute schon unabhängig überleben, und das Argument ist auch ein bisschen zu einfach, dass man sagt, ja, alle anderen bekommen ja auch was. Also dann muss man es, kann man es auch ausbauen für beispielsweise Online-Medien.
Also es gibt nicht so viele Medien, die vollkommen ohne Förderung überleben und denen es finanziell wahnsinnig gut geht. Also es gibt nicht diese große Vielfalt an diesen gut funktionierenden Medienprodukten, die gibt es nicht. Also man muss schon die Realität auf dem Medienmarkt anschauen. Alle, die großen Zeitungen verlieren an Auflage. Sie werden teilweise eingestellt oder zurückgefahren. Das Personal wird massiv abgebaut. Und dann gibt es in den Nischen gewisse Produkte, die ein bisschen funktionieren. Also die Republik in einer kleinen Nische, aber auch nicht mit großen Polster und auch mit einem Angebot, das nicht einen vollen News-Journalismus betreiben kann. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Und was, also der Nebelspalter zum Beispiel funktioniert finanziell auch nicht. Also ich habe noch nie Zahlen gehört, dass es denen finanziell gut läuft. Sie haben ja auch abgebaut. Und die Produkte, die bei ihnen funktionieren, sind eigentlich, das ist zum Beispiel der Podcast oder so, aber das ist auch kein Nachrichtenjournalismus. Also man kann natürlich auch sagen, es braucht irgendwelche Mäzene, die halt, denen es egal ist, wenn sie Geld verlieren, aber ich weiß nicht, ob das gut ist für den Journalismus, wenn man abhängig ist von den Launen von reichen Menschen, die vielleicht morgen einen Fußballclub kaufen und übermorgen eine Zeitung.
Mhm. Aber ist es besser, wenn die Medien dann abhängig sind vom Staat? Ich meine, das ist auch das Gegenteil von Medienvielfalt.
In den skandinavischen Ländern, die eine sehr ausgebaute Medienförderung haben, ist einerseits die Lokalpresse noch vorhanden. Es gibt noch eine lokale Medienvielfalt, die es bei uns häufig nicht mehr gibt. Und sie rangieren in diesen Indexen der Pressefreiheit jeweils auf den ersten Rängen. Also wenn der Staat nicht direkt eingreift bei den Medien, und das finde ich ein wichtiger Punkt, dann ist das nicht ein Grundsatzproblem für die Medienförderung. Also man kann das auch so. Also bei der indirekten Presseförderung gibt es zum Beispiel Kriterien, wie groß ist der Anteil redaktioneller Raum versus Werbung. Das ist ja keine inhaltliche Vorgabe. Man kann solche Vorgaben definieren, Anzahl journalistischer Stellen zum Beispiel. Das ist keine inhaltliche Vorgabe, mit der man eine direkte Presseförderung machen kann, ohne dass es inhaltliche Vorgaben gibt. Man kann es auch administrativ abtrennen, zum Beispiel in eine Stiftung geben, damit es nicht in der Bundesverwaltung bestimmt wird. Also da kann man sich auch Modelle überlegen, dass es wirklich nicht staatsnah ist. Also ich fände auch nicht gut, wenn der Nationalrat dann entscheidet, wer ist, wen finden wir politisch genehm und wer nicht. Aber dass man eine Grundförderung für Journalismus in der Schweiz machen sollte, halte ich aus staatspolitischen und demokratiepolitischen Gründen für richtig.
Jetzt kommt ja im März die Halbierungsinitiative zur Abstimmung. Mhm. Die 200 Franken Serafe-Gebühr fordert. Wie schätzen Sie die Chancen dieser Initiative?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Also es gab schon Umfragen, die sagten, es ist relativ knapp. Aber es gab auch schon viele Umfragen, die schon sehr falsch gelegen sind. Ich denke, sie wird abgelehnt, weil die Hürden eben für eine Initiative sind relativ hoch. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn die gleiche Initiative in 10 Jahren käme. Also ich glaube, es ist ein, so quasi diese Verbundenheit mit der SRG ist vermutlich etwas, das bei ganz jungen oder jüngeren Generationen weniger stark der Fall ist als bei Älteren. Also, mhm. Also ich glaube...
Also die Mediennutzung hat sich auch völlig verändert. Genau. Also wer schaut heute noch lineares Fernsehen?
Gut, aber ich meine, das SRG-Angebot ist ja auch nicht linear verfügbar. Also da verändert sich das Angebot schon weiter. Aber ich glaube, die Mediennutzung hat sich insofern auch verändert, dass wenn man vor allem Social Media als quasi Einstiegs- oder als Plattform oder als Portal benutzt, dann ist eigentlich die Quelle, woher diese Medien kommen oder diese Beiträge kommen, die man vielleicht doch noch sieht, verschwimmt wahrscheinlich ein bisschen. Also ist das jetzt ein ARD-Beitrag oder war das jetzt ein Beitrag von, was weiß ich, vom SRF oder irgendein Medium, sonst ein Medium, das ist dann diese Markenbindung ist wahrscheinlich viel, viel schwächer, wenn man in erster Linie über Social Media oder geht. Also dann so, und das ist wahrscheinlich das ein Teil des Problems, das quasi auf alle Medien betrifft, nicht nur die SRG.
Mhm, aber es ist eigentlich auch eine positive Entwicklung, weil man hat Zugang zu sehr viel mehr Informationsquellen über Social Media.
Ja, es hat positive und negative Seiten. Also ich denke, also wenn wir die ganze Digitalisierung anschauen, dann sind natürlich die Informationsmöglichkeiten sehr viel größer geworden. Das ist durchaus etwas Positives, aber das ist auch, ein Überangebot kann auch überfordernd sein. Also wenn alles quasi vorhanden ist und alles auf der gleichen Ebene, wie kann ich noch unterscheiden, was ist quasi ein Medium, das mit journalistischen Grundsätzen funktioniert und was ist etwas anderes? Also und ich denke, das wird gerade im KI-Zeitalter noch schwieriger werden, weil die Produkte eigentlich gleich aussehen, aber nicht gleich funktionieren.
Mhm. Da sind wir dann beim Thema Fake News und Desinformation, die ja immer wieder kritisiert werden bei Social Media oder bei Online-Medien. Aber das Problem ist dann ja, was tut man dagegen, beziehungsweise wenn man das staatlich reguliert, stellt sich dann die Frage, ja, wer entscheidet, was Desinformation ist und was Fake News?
Also es ist eine schwierige Frage und ich hab auch nicht die 100% richtige Antwort. Also es gibt diese Ängste, dass man dann sagt, es gibt dann eine staatliche Zensur, die sagt, das ist möglich und das ist nicht möglich. Auf der anderen Seite gibt es ja Gesetze, die es schon gibt, und die quasi nicht durchgesetzt werden oder nicht durchsetzbar sind oder es Schwierigkeiten gibt, sie durchzusetzen.
Welche Gesetze?
Also zum Beispiel Verleumdung ist nicht legal. Oder wenn ich jetzt sie beleidige auf Social Media, dann ist das trotzdem eine Straftat, wenn ich ihnen irgendwie irgendetwas erfinde über sie oder was auch immer, dann ist das strafbar. Das Problem, das wir heute häufig haben, ist die Rechtsdurchsetzung. Also dass es sehr schwierig ist für die Betroffenen, quasi, dass diese Nachrichten dann verschwinden zum Beispiel, oder dass sie quasi die Person, die sie zum Beispiel verleumdet hat oder beleidigt oder irgendwie so, auch gut anzeigen können. Und ich glaube, hier hat natürlich, finde ich, auch die Plattform eine gewisse Verantwortung, dass sie sich an die Gesetze der Länder, in denen sie aktiv ist, quasi hält. Also wenn wir jetzt neueste Beispiel ist ja Grok, die KI von X, die, bei der man offenbar mit Prompts angeben kann, dass man jemanden auszieht und dass dann man ein Bikini-Bild machen kann von irgendeiner Person. Das können auch Kinder sein. Und das ist gegen den Willen oder ohne Einwilligung dieser Person. Das ist eigentlich nicht legal, kann aber irgendwie nicht verhindert werden. Wenn das jetzt der Blick machen würde oder der Tagesanzeiger, die würden das nicht überleben. Mhm. Also, aber bei Social Media hat man das Gefühl, man kann da rechtlich nicht eingreifen. Und das müsste eigentlich der Punkt sein, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir, und das ist auch die Idee hinter der europäischen Regulierung, dass man das Recht, das gilt, auch durchsetzen kann, auch bei internationalen Firmen.
Aber die europäische Regulierung geht ja darüber hinaus, also zum Beispiel der Digital Services Act, also da werden auch dann zum Beispiel ja, es geht dann schon auch in Richtung Meinungspolizei aus meiner Sicht.
Es ist natürlich die Frage, wenn Sie sagen, also eben, wir haben zum Beispiel in der Schweiz die Antirassismusstrafnorm. Mhm. Also das heißt, wenn Sie gegen diese verstoßen, dann verstoßen Sie gegen das Gesetz. Also in der Vorlage der Plattformregulierung, dieser Vernehmlassungsvorlage, ist das jetzt ein Punkt, wo man sagt, hier ist die Plattform dann verantwortlich, dass dieser Gesetzesverstoß nicht toleriert wird. Und jetzt kann man der Meinung sein, das ist ein Gesetz, das zu weit geht, aber dann muss man das Gesetz ändern und nicht die Plattform. Mhm.
Ihren Wechsel vom Gemeinderat in den Nationalrat haben Sie in einem Interview mal als Kulturschock bezeichnet. Was haben Sie damit gemeint?
Es ist sicher eine andere Welt, schon mal grundsätzlich. Und es ist natürlich von den Mehrheitsverhältnissen war es sehr, sehr anders. Ich habe Politik gemacht in Zürich, bei der es gab nicht immer eine rot-grüne Mehrheit im Gemeinderat, aber es war immer relativ knapp. Und als ich angefangen habe, gab es die quasi absolute Mehrheit von SVP und FDP
im Nationalrat
und da konnte man relativ wenig ausrichten dagegen. Und das ist, das war ein großer Unterschied quasi politisch. Und dann natürlich funktioniert alles auch sehr anders auf Bundesebene. Es ist mehrsprachig, es hat das Zweikammern-System. Es ist teilweise auch, also durch das mehrstufige Verfahren war ich auch überrascht, wie schnell man legiferiert teilweise. Also ein Kantonsrat hat einen längeren Prozess für ein Gesetz als das Bundesparlament. Mhm. Und da ist man teilweise überrascht und denkt, aber müsste man das nicht nochmal an, also müsste man da nicht noch eine Rückfrage stellen, müsste man das nicht noch besser abklären, etc. Und dann sagt das, ist das quasi in Bern so, das soll der Zweite anschauen. Also so, das ist eine andere Arbeitsweise.
Mhm, mh. In Zürich ist ja die Linke sehr dominant politisch in der Stadt Zürich. Wird es da nicht irgendwann auch langweilig, wenn man quasi mehr oder weniger durchregieren kann?
Ja, das war zu meiner Zeit nicht so, weil wir hatten auch zweimal, wir hatten, glaube ich, es gab mehrfach eine bürgerliche Mehrheit eigentlich. Es war vielleicht nur um eine oder zwei Stimmen, aber es war eigentlich eine bürgerliche Mehrheit. Und gut, man, es ist immer die Frage, wohin zählt man zum Beispiel die Grünliberalen? Aber also es war nicht so, dass es einfach eine bequeme rot-grüne Mehrheit gab, in der man alles machen konnte. Das ist auch jetzt nicht so.
Aber eigentlich ist ein solcher Kulturschock doch auch heilsam, nicht?
Also eine andere Perspektive ist sicher wichtig. Ich denke, was manchmal auch schwierig ist, also es ist natürlich auch eine Frage, des, wenn man anfängt. Also ich denke, wenn man in der Politik ist und man gewinnt nie etwas und man kann auch nie etwas erreichen, dann ist das sicher frustrierend. Wenn man irgendwo an einem Punkt ist, wo man sagt, man kann irgendwo etwas wenigstens ein bisschen mitprägen oder man kann wenigstens durch ein Referendum etwas verhindern oder so, dann ist es, hat man wenigstens das Gefühl, man hat Gestaltungsmöglichkeiten. Ich glaube, das war zu Beginn mit dieser quasi absoluten Mehrheit wirklich sehr, sehr stark so, dass man das Gefühl, dass wir gar nichts ausrichten können. Das ist heute einfacher vielleicht, weil es doch mehr Mehrheitsoptionen gibt, in die eine oder die andere Richtung.
In einer Ihrer letzten Kolumnen haben Sie eigentlich ein Plädoyer für Differenzierung gehalten und geschrieben. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass die meisten Menschen klüger sind als das, was ihnen zugetraut wird. Und dass sie diese Schattierung durchaus wahrnehmen und reflektieren können. Woran macht Sie das fest?
Also ich glaube, es gibt, und das ist vielleicht der Unterschied, ich glaube, wir haben die Neigung dazu, dass wir vielleicht Diskurse auf Social Media überschätzen. Und dabei sind diese quasi Algorithmen ja so gebaut, dass die extremsten Meinungen quasi belohnt werden. Und die meisten Menschen, glaube ich, mindestens, oder ist das meine Erfahrung, haben ja nicht die extremsten Meinungen, sondern sie sind vielleicht, wissen sie auch gar nicht, was ihre Meinung ist, oder sie denken, es hat Vor- und Nachteile. Das ist eigentlich der denke ich, bei der Mehrheit der erste Reflex bei einem Problem, das vielleicht etwas komplexer ist. Und wir haben aber einen Diskurs, der sehr auf Schwarz-Weiß ausgerichtet ist. Also entweder ist es gut oder schlecht. Die einen sind gut und die anderen sind böse. Und ich glaube, das passt eigentlich gar nicht dazu, was das Empfinden ist. Und gleichzeitig ist natürlich unsere Demokratie ist ja so ein bisschen auf diese Konsensfindung ausgerichtet und auf diese Kompromisse. Aber der mediale Diskurs und der Social Media Diskurs ist überhaupt nicht mehr in dieser Schattierung drin. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Und wir haben das Gefühl, wenn man das liest, aha, die Leute finden das. Aber vielleicht finden das nur drei Leute auf X, die einfach sehr amplifiziert werden. Mhm. Vielleicht ist es nur eine Minderheit, die das findet. Aber es wird quasi überschätzt. Oder es gibt verschiedene, ich weiß nicht, nehmen wir ein Thema wie, sagen wir, Kopftuch, also die Burka-Initiative zum Beispiel. Da fand ich immer, ich war dagegen, ich habe auch Nein gestimmt, aber an und für sich habe ich keine Sympathien für die Burka und auch nicht für Burka-TrägerInnen und ich kann es auch nicht nachvollziehen. So, ich halte es eigentlich für eine Freiheitsberaubung, wenn jemand sich so anziehen muss, dass man die Person nicht sieht, aber ich fand quasi, dass man in einem liberalen Land quasi die Religionsfreiheit auch gewichten muss und keine Kleidervorschriften in die Verfassung schreiben muss. Aber das ist eine ambivalente Haltung, die, ich glaube, von vielen geteilt wird. Also, dass man eigentlich das so ein bisschen ein Unbehagen hat bei gewissen Dingen, aber es nicht unbedingt verbieten will. Und man muss, ich glaube, es braucht auch in einem Diskurs die Möglichkeit, diese Ambivalenz ausdrücken zu können, dass man nicht sofort in Lager X oder Lager Y gehen muss. Also dass man auch bei einem Konflikt, bei einem internationalen, dass man nicht unbedingt von Anfang an immer sagen muss, ich bin auf dieser Seite oder ich bin auf dieser Seite. Vielleicht weiß man einfach noch zu wenig darüber.
Aber trägt die SP als Polpartei nicht auch zu diesem Schwarz-Weiß-Denken bei?
Ich weiß nicht, diese Polparteien, das ist ein Versuch einer quasi einer Kategorisierung, vielleicht auch einer Diskreditierung von Haltungen, mit der ich nicht so viel anfangen kann. Ich finde, es gibt auch in der Mitte Leute, die wenig differenziert sind oder bei Grünliberalen. Ich glaube, das ist etwas Individuelles und die Frage der SP oder einer SVP ist eine politisch-ideologische Frage. Also, aber man kann auch als Sozialdemokratin ein differenziertes Weltbild haben und man kann das auch als konservativer Mensch. Also das ist, finde ich, nicht von der Parteizugehörigkeit abhängig.
Gut, Minli Marti, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Schweizer Monat. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.